Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wiederum zur Sendung Matt spricht mit, wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Heute aus den Räumen der Galerie Hilger, die hier ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Hinter mir sehen Sie zwei Werke von Julia Avramidis im Rahmen der Ausstellung Nichts als Bilder mit Licht und Bewegung. Ja, und als Gast darf ich begrüßen Bogdan Rotschitz, den Direktor der Staatsoper Wien.
Guten Tag.
Danke fürs Kommen. Wie immer am Beginn ein paar Worte zum Gast. Bogdan Rotschitz ist seit Juli 2020 Direktor der Wiener Staatsoper. 1974 emigrierte seine Familie, ich glaube die Eltern sind Ärzte, nach Österreich, nach Linz. Dort hat er die Mittelschule absolviert und dann Philosophie und Musikwissenschaften studiert, promoviert mit einer Dissertation zum Philosophen Theodor W. Adorno. Ja, und es folgte eine tolle Karriere. Es beginnt mit dem Status eines freien Mitarbeiters für das Kulturressort der Wiener Tageszeitung, Themen Medien, Popmusik. Dann nach 2 Jahren Ressortleiter für Medien, Medienpolitik und Pop beim Kurier. Ja, und 93 wechselte er als Musikchef zum Österreichs größtem Radiosender Ö3. Und ich glaube, was dort sehr interessant war, dass Sie das Programm konsequent in ein Formatradio umgebaut haben und vor allem auch dem Ansturm der privaten Parole geboten haben, in dem die Marktanteile ausgebaut wurden, war die Aufgabe, ja. Ja, und vom Radio ging es dann zu Universal Music Austria, Managing Director, von dort zur Deutschen Grammophongesellschaft in Hamburg, gleiche Funktion, künstlerischer Leiter und dann, und das glaube ich 20 Jahre lang, im klassischen Bereich tätig, Managing Director des renommierten Klassiklabels Deka, wo ihr Weltstars wie Anna Netrebko, Rolando Villasson, Cecilia Bartoli und andere unter Vertrag stehen, mit denen sie auch gearbeitet haben. Und 2009 dann Leiter der Klassiksparte von Sony Music Classical in New York. Weltweiter zweitgrößter Musikkonzern, was ich gelesen habe. Ja. Ja, Dezember 2016 Berufung durch den damaligen Kulturminister Trotzler zum Direktor der Staatsoper und ab 1. Juli 2020 im Job tätig. Anfangs gab es da auch Kritik, werde ich auch ansprechen. Heute, glaube ich, haben Sie restlos überzeugt, zumindest was man den Kritiken bislang entnehmen kann, und zwar unter sehr schweren Bedingungen, nicht? Der Covid-Krise. Ja, wir werden auch reden über Veränderungen, die Sie dort gesetzt haben, Managementveränderungen, Verjüngung und Runderneuerung des Programmes. Ich habe neulich einen sehr tollen Programmpunkt bei Ihnen sehen können, die Oper Macbeth von Barry Kosky inszeniert. Also eine dieser Trademark-Inszenierungen, die Sie ans Haus geholt haben. Und es gibt auch ganz tolle neue Produktionen, unter anderem den Parsifal von Kirill Serebrennikov, der ja, glaube ich, den aus dem Hausarrest inszeniert hat in Moskau. Ja, und für die zweite Spielzeit können wir uns auch einiges erwarten. Ich habe gesehen, L'Orfeo soll kommen, Wozzeck, Don Giovanni. Ja, die erste Frage, wie gesagt, 2016 berufen, Übernahme der Funktion 2020. Wie wurden Sie Staatsoperndirektor? Wurden Sie da angesprochen, sich zu bewerben? Sind Sie selbst initiativ geworden? War das so ein langersehntes Karriereziel? Wie ist das passiert?
Es war wie alles im Leben letztlich, und jeder, der so tut, als gäbe es andere Methoden, lügt sich selbst in die Tasche bestenfalls. Es war einfach ein Zufall. Es hat sich ein Gespräch ergeben, da ging es um ganz was anderes, das die Diskretion gebietet, das jetzt nicht zu erzählen. Und da habe ich gesagt, daran habe ich keinerlei Interesse. Ich dachte schon, Sie rufen mich an wegen der Wiener Staatsoper. So ich am Telefon zum damaligen Kulturminister, den ich nicht gekannt habe.
Und, kommt auch aus Linz, aber.
Also wir kannten einander okay. Nicht. Ich bin ja geblieben, wie ich immer war, nämlich so ein sehr einzelgängerisches Wesen, das nicht netzwerkt, nicht auf Opernbälle geht und so weiter. Also vollkommen logisch, dass ich diesen Job dann annehmen musste. Und so hat sich ein Gespräch ergeben. Und irgendwann hieß es dann, Sie haben den Mund ganz schön vollgenommen, wir schreiben das jetzt aus, wollen Sie sich bewerben? Da habe ich kurz nachgedacht und gesagt, Ich bewerbe mich jetzt. Ich habe was geschrieben und so wird man dann Staatsoperndirektor.
Können Sie sich an Ihr erstes Opernerlebnis noch erinnern?
Die Opernerlebnisse waren, auch das ist irgendwie ganz, ganz da merkt man, man soll das Leben nicht in der Rückschau zu irgendwas stilisieren, das es nicht war, oder irgendwelche Wege aufsuchen, die es damals schon wahrscheinlich nicht gegeben hat. Aber es ist schon lustig, wenn man die Vita, die Sie jetzt zusammengefasst haben, sich anschaut. Das erste Opernerlebnis, an das ich mich wirklich erinnere, war die Carmen von Franco Zeffirelli, 1978 im Fernsehen des ORF. Und das erste mich wirklich erschütternde und nachhaltig beeinflussende Erlebnis war das Hören des Don Giovanni auf Platte, ja, als Teenager in Linz. Und ja, so ist es zum Beispiel, glaube ich, überhaupt kein Zufall, dass ich gelandet bin, wo ich gelandet bin, bei den Musiklabels und dort Klassikaufnahmen so lange gemacht habe.
Gibt es eine Arie, die Sie zu Tränen rührt?
Naja, das ist so eine Sache. Die Träne in der Oper ist eine gefährliche Flüssigkeit. Nicht? Es spricht überhaupt nichts dagegen. Ich meine, die Musik ist ein Messer, das uns
direkt in die Seele
ins Herz gerammt wird. Ja. Mhm. Diese Wirkung hat sie, aber es gibt schon auch die parfümierte Opernträne, die Teil so einer gewissen Behaglichkeit des kulinarischen Erlebnisses ist. Zuerst weint man, weil das Abendessen so gut ist, dann weint man, weil der Tenor so schön singt. Und ich weiß nicht, worüber man dann zu Hause weint. Also ich bin die Operntränen, der Doderer hat mal, Heimida von Doderer, ich weiß nicht, ob man heute noch weiß, wer das war.
Ich denke schon.
Hat mal über das Trinken gesagt, man saufe allein und zu Hause. Und das sollte vielleicht auch für die Operntränen gelten.
Mhm. Für viele ist ja die klassische Oper auch eine Verkörperung des Konservativen, nicht? Und für manche junge Leute ist der Bruch bzw. die Ablehnung von klassischer Musik und der Oper, Zuwendung zu Rock und Pop, ja auch so etwas wie ein Befreiungsakt von Familie, von der Erziehung, von der Tradition. Haben Sie das auch mal so erlebt?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer beides als Teil meines Lebens gehabt. Ich habe in irgendwelchen Bands versucht zu spielen und habe als ich in dem Alter war, war Punk das, was die Welt erschüttert hat, also diese Welt. Danach gab es Musik, die heißt, das klingt heute herzig, New Wave. Das hat mich alles wahnsinnig beschäftigt und gleichzeitig habe ich, wenn auch zu spät, alles studiert, was ich studieren konnte, wie verrückt auf mehreren Instrumenten geübt und mich interessiert für Instrumentalmusik und Oper. Ansonsten muss man sagen, ich will da nicht zu sehr polemisieren, aber 99% der sogenannten Populärkultur ist gegen Oper so gnadenlos spießig und seicht. Mhm. Das soll man nicht, diese Reaktion soll man sich nicht durchgehen lassen, auch als sehr billiger Mensch. Dieses Oper, das sind die Eltern, das ist was Älteres, da schuldet man es sich als neugieriger Mensch, irgendwie sich dem auszusetzen, zu wissen, wovon man spricht und dann zu entscheiden.
Halten Sie die Abgrenzung von O-Musik und E-Musik für etwas, was längst überholt ist? Gibt es eigentlich nur gute und schlechte Musik? Und vielleicht, um weiterzugehen, Sie haben ja Barry Kosky eingeladen, der mit seiner komischen Oper, ja, aber auch mit seinen Inszenierungen dafür steht, dass er sowohl Operette, dass er sowohl Musical als auch die klassische Oper vom Meistersinger bis Anna Tefka beherrscht. Nicht? Mhm. Wie halten Sie es mit dieser Abgrenzung? Könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, um mal etwas Polemisches zu fragen, Operette an der Staatsoper?
Na, einmal im Jahr machen wir das ja, ich glaube seit 1900, das ist natürlich die berühmte Fledermaus. Ob ich und wann ich darüber hinausgehe, das muss ich mir noch gut überlegen. Es gibt natürlich Werke, die es wert wären, aber es gibt ja in Wien ein Opernhaus, das sich darum kümmert. Ansonsten, was E und U betrifft, nein, ich halte nichts von dieser Unterscheidung. Zu glauben, man hat den Anrechtsschein erworben auf ein ganz elitäres und unglaublich wertvolles Erlebnis, indem man eine Opernkarte irgendwo in Händen hält, ist philisterhaft. Zu glauben, dass Musik, die man hört, ohne Schlagzeug und irgendwelche Elektrogitarren auskommt, verbürgt etwas Ähnliches, ist auch philisterhaft. Aber man darf schon auch zum Schluss sich anschauen, was rausgekommen ist in verschiedenen Genres. Und da sage ich jetzt auch Ihnen, was ich immer gesagt habe auf die Frage, die sogenannte Klassik, die Oper, sind einfach am Ende dann doch radikaler und gehen einfach weiter. Ich habe den Theodor Kurenzis mal gefragt, der ein griechischer Rockgott hätte werden können, wenn er es gewollt hätte. Und einfach gesagt, ja, ihm ist die Klassik in die Quere gekommen, es ist einfach die bessere Musik. Er interessiert sich immer noch für das andere. Und wenn man zu ihm kommt, in eine Datscha, eine halbe Stunde oder eine Stunde fast außerhalb von Perm, fast am Ural, steht die unglaublichste Stereoanlage da und er spielt einem obskurste New Wave-Platten aus den frühen 80er Jahren vor. Aber so wie bei mir war der Ruf, der Oper, der Ruf der sogenannten klassischen Musik da einfach zu stark?
Was macht die Faszination von Oper letztlich aus? Vielleicht an einer Ihrer Lieblingsopern, das ist ja Don Giovanni.
Naja, Oper für Oper, da müsste man jetzt viele Stunden Zeit haben, aber es ist schon was dran an diesem Wort vom Gesamtkunstwerk. Mhm. Die Oper ist, die Musik ist die am spätesten entwickelte unter den Künsten. Wenn Sie Musik hören aus den Zeiten, wo die Renaissance in Wahrheit schon vorbei war, klingt sie für uns, assoziieren wir damit in Wahrheit Gotik. Es ist eine seltsame Verschiebung. Die Musik, wir haben am längsten gebraucht als Menschen, um die Musik zu entwickeln. Sie ist von vornherein das gewesen, wozu sich die Malerei durch die nicht gegenständliche Malerei erst hinentwickeln musste, nämlich nicht das Abbilden einer Welt, sondern das Konstruieren einer eigenen Welt. Und die Oper ist innerhalb der sogenannten Kunstmusik nochmal der letzte Schritt, weil sie auf eine Überwältigung des Menschen durch das Verbinden aller Disziplinen abzielt. Darum ist sie auch die verrückteste, die teuerste, die ästhetisch labilste zwischen sublimsten Erlebnissen und Schmierenkomödie ist oft ein Millimeter. Aber Drama, Musik, Tanz, die darstellende Kunst, die Malerei, die Plastik, also das Bühnenbild.
Das ist alles drin. Ja, ich darf vielleicht auch auf Ihre Karriere bzw. Jugend noch ein bisschen zurückkommen. Wie gesagt, Sie kommen aus einer Ärztefamilie, sind aber aus Jugoslawien nach Österreich gekommen. Man würde eigentlich in dem Falle von Migration sprechen. Haben Sie sich jemals fremd hier gefühlt? Wie haben Sie als Kind anfangs Österreich erlebt? Und wie sehen Sie Österreich heute als Migrationsland?
Also ich kam an einem Februartag 1974. Und stieg aus einem ziemlich überladenen VW-Käfer. Mein Vater war schon da, der war die Vorhut, der war Chirurg, Gesichts- und Kieferchirurg am AKH. Meine Mutter war Anästhesistin und Intensivmedizinerin. So stiegen wir, also wir wurden dann sozusagen nachgeholt und stiegen aus. Und das war schon sehr exotisch. Nicht ganz so exotisch, wie man glaubt. Belgrad ist eine viel, viel größere Stadt natürlich. Auch eine Stadt, die etwas mehr rund um die Uhr bietet. Mhm. Ja, das Linz der 70er Jahre, das war noch so, wenn die Sirene um 12 Uhr kommt und du hast noch nicht eingekauft, kannst du nur hoffen, dass du bis Montag keinen Appetit hast. Natürlich war das fremd, aber es ist mir nicht lang fremd geblieben und ich wollte nicht, dass es mir fremd bleibt. Mhm. Und so lief das dann. Und als Kind hat man dann auch andere, ich war doch erst 9. Meine Tochter wird morgen 9 Jahre alt, wenn ich die anschaue. So groß, das war ich damals. Hat man eine andere, vielleicht einen verträumteren, auch einen anarchischeren Zugang zur Welt und träumt sich da in was hinein und schaut mal, was da ist und was da nicht ist. Und
wie aber so etwas wie Zurückweisung oder Diskriminierung haben Sie nie erlebt?
Naja, ich bin überzeugt, dass hinter meinem Rücken genug davon war. Als ich bestellt wurde, war ein paar Tage später der wunderbare Kelheimer Marmor, mit dem die Staatsoper verkleidet ist, an einer sehr prominenten Stelle beschmiert, aus der Spraydose. Da stand Johann Jud, das ist mein Vorvorgänger Johann Holländer, Bogdan Jugo, falsch geschrieben mit Y. Mhm. Das haben wir dann Gott sei Dank, haben die Kolleginnen und Kollegen wegbekommen. Ich bin überzeugt, da gab es genug hinter dem Rücken eher. Als der Martin Kuschel bestellt wurde, etwas nach mir, saßen wir dann bei einem Café und er schaut mich dann so an und sagt, naja, Burgtheaterdirektor, Staatsoperdirektor, zwar Tschuschen. das kann man ja mal festhalten. Aber es war eben hinter dem Rücken. Ja. Ich war ein auch ökonomisch privilegierter Einwanderer, Zuwanderer. Klar. Ich war ein Ärztesöhnchen. Die Staatsbürgerschaft kam schnell und reibungslos. Mhm. Ökonomisch hat es an nichts gefehlt. Ich glaube, man soll da auch, es ist immer gefährlich, die eigenen Erlebnisse zu sehr zu verallgemeinern und vielleicht auch an dieser Stelle. Ich kann aber mit Horrorgeschichten einfach nicht dienen. Und jetzt bin ich 57 und bin, wie gesagt, mit 9 hier zugewandert.
Und Staatsoperndirektor kommt dazu. Ja. Sie haben als Journalist begonnen. War das der Traumberuf damals oder war das eine Notlösung? Nach dem Studium?
Ich war einfach ratlos, was ich machen soll. Nach dem Studium. Und das muss ich jetzt erzählen. Ich gehe also auf der Straße und sehe, wie sich ein flüchtiger Bekannter aus Linz nähert. Hab schon überlegt, sollen wir die Straßenseite wechseln? War irgendwie nicht die Situation für Smalltalk. Okay, zu spät, servus, wie geht's? Was machst du jetzt? Ich bin im Kulturressort der Presse, also Tageszeitung Die Presse. Und dann mehr so, um ein bisschen zu reden, freundlich. Du, da war vor ein, zwei Tagen war ein Artikel über ein Wittgenstein-Symposium, das war das letzte. Gespickt mit Fehlern. Gut, also nach 3 Minuten geht man auseinander. Er geht ins Ressort, sagt das seinem Ressortleiter, kommt am nächsten Tag ein Anruf. Ja, du, wir würden Even suchen, der schreibt. Also da war offensichtlich schon irgendeine Unzufriedenheit latent. Also, so wird man Journalist, von wegen Traumberuf. Und in Österreich, man müsste ja Masochist sein, wenn man Journalist als Traumberuf angeht. Wissen Sie,
heute ja.
Nein, auch damals, eine brillante Tageszeitung zu machen. Dafür benötigt man in London, in New York und in Wien dieselbe Anzahl von Menschen. Nur, dass der Markt hier ein Bruchteil von einem Bruchteil ist und auch noch im Würgegriff der Politik über verschiedene Stangen und Spieße. Also nein, kein Traumberuf.
Sie sind ja dann zum ORF gekommen. Ich glaube, Gerd Bacher hat Sie dorthin geholt, obwohl Sie schon als Kritiker galten, aber vielleicht gerade deswegen.
Oh, das war dem Bacher völlig wurscht.
Aber vielleicht jetzt in Bezug auf den Sender Ö3 und was Sie dort gemacht haben. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was ist Ihnen wirklich gelungen? Auf was sind Sie noch stolz? Und vielleicht, wo gab es auch Fehler?
Also die Aufgabe hat damals niemand verstanden, und versteht vielleicht auch heute niemand. Ich will Ihre Seher nicht langweilen, aber wenn wir schon drüber reden, müssen wir korrekt drüber reden. In Österreich gab es eine Deregulierung des elektronischen Medienmarktes, Fernsehen und Radio, glaube ich, es war wirklich das letzte Land in Europa, später noch als in Albanien. Also es blieb sehr, sehr lange bei Staatsfunk. Dadurch war die gesamte werbetreibende Wirtschaft entweder im ORF Fernsehen oder im ORF Radio. Da im ORF Fernsehen die Werbezeit beschränkt war, also künstlich beschränkt war, sind die alle ins andere große nationale Medium geflüchtet, zu Ö3. Ö3 war einfach eine Gelddruckmaschine für den ORF. Und daraus wurde dann bezahlt. Ö1, Alfred Treiber, damals der Chef von Ö1, sagte, ja, ich verbrenne eine Milliarde in Schilling, eine Milliarde im Jahr. Das ist, also ihm hat das gefallen, er hat einen sehr guten Humor gehabt. Das Rundfunk-Symphonieorchester, Landesstudios und anderes mehr. Dieses Geld, das Ö3, das war damals in Schilling, waren das 1,5 Milliarden, glaube ich, das musste man retten vor den, das ist eine ganz brutale, kompetitive Situation und Aufgabe. Gerhard Zeiler war Generalintendant und hat jemand gesucht, der für ihn kredibel dieses Geld in Sicherheit bringen kann. Das war die Aufgabe und die habe ich absolviert. Das ist entfremdete Arbeit.
Ja. Das klingt auch so ein bisschen, wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Wo gehobelt wird, fallen Späne. Es ist nicht alles, was passiert. Jedes Medium, vor allem aber elektronische Medien, wo Menschen in ein Mikrofon in Wien sprechen und noch in Vorarlberg hört man es, führt zu gewissen Veränderungen am Menschen, der das darf. Es gibt da wie dort Dieven, es ist ein Zirkus. Es muss auch ein Zirkus sein dürfen. Uns ist da einiges gelungen, aber ich würde nicht träumen, das jetzt hier auszubreiten. Ansonsten, solange der ORF, ich bin bis heute, fühle ich mich ein bisschen noch wie ein Orfler, wie man sagt, wenn man da mal dabei war. Der ORF ist mir sympathisch. Warum ist er mir grundsätzlich sympathisch? Weil Geld dort nicht der Zweck, sondern ein Mittel ist. Ich bin einmal gesessen in einer öffentlichen Diskussion mit dem Konrad Paul Liesmann. Der wusste nicht anzugeben, was der Unterschied ist zwischen, und hat das dort ausgebreitet, zwischen einem öffentlich-rechtlichen und einem privaten Medium. Ein Philosophieprofessor, ein Aufgeklärter, ein großer Opernfan übrigens, dem musste man da definitorisch aus der Patsche helfen. Ein öffentlich-rechtliches Medium ist eines, bei dem Geld nicht der Zweck, sondern ein Mittel ist. Daher ist mir der ORF sympathisch. Dass er in der Situation ist, sich auch wie ein privates Medium verhalten zu müssen, zum Beispiel bei Ö3, das ist eine politische Entscheidung. Solange aber auch Ö1 bietet, solange auch FM4 bietet, bei dessen Gründung ich eine Nebenrolle damals spielen durfte, ist die Welt, finde ich, vollkommen in Ordnung.
Sie waren ja dann bei diesen Klassik-Labels, Deka, Sony. Was hat Sie gereizt, dann doch dort wegzugehen und zur Staatsoper zu gehen? War das ganz klar, als es diese Gespräche gab, ja, das will ich jetzt unbedingt machen? Oder haben Sie auch gezögert?
Naja, ich hatte im Lauf dieser Jahre bei den Labels, hatte ich mehrere sehr ehrenvolle Angebote. Ein Opernhaus, ein Konzerthaus. Und ich habe immer Nein gesagt, weil der Zeitpunkt nicht gepasst hat. Im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen, jetzigen Kollegen, Intendanten oder Theaterdirektoren, ich will da jetzt niemanden zu nahe treten, aber es gibt so eine gewisse Verachtung für das Medium der Schallplatte. Ich sage immer, weil da nichts ist, wo sich ein Intendant wichtig machen kann. Ja? Das wird aufgenommen, das ist ein kühlerer, die sind aus kühlerem Stoff gemacht. Wie heiß auch immer der Inhalt sein mag, aber das wird gemacht, das wird aufbereitet und das wird in die Welt entlassen. Die Figur des Intendanten mit ihrer ganzen Eitelkeit und Soziopathologie spielt da keine Rolle mehr.
Da steht der Künstler im Vordergrund, die Künstlerin.
Und das Werk. Ich bin begeistert von dem kulturellen und gesellschaftspolitischen Wert dieser Dinge. Sie müssen sich vorstellen, durch Spotify können Sie, wenn Sie in diesem Free-Tier oder wie das heißt drin sind, wenn Sie sich ab und zu unterbrechen lassen durch irgendwelche Werbung, können Sie kostenlos alle in den letzten 100, ich weiß nicht wie viele Jahren, jemals aufgenommene Musik hören. Der Figaro und der Don Giovanni und die Cosi bei Sony aufgenommen von Herrn Kurenzis auf Musica Eterna, diese digitalen Dokumente dieser Partituren sind für jeden in alle Ewigkeit abrufbar. Das ist eine große Sache und ich habe das mit großer Begeisterung gemacht. Aber ich habe es fast 20 Jahre lang gemacht und es ist natürlich die Herausforderung an einem Haus wie der Staatsoper noch mal wesentlich radikaler und kompromissloser. Denn die Klassik-Labels sind ein Missverständnis in Wahrheit. Nämlich das Missverständnis der großen Unterhaltungskonzerne, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und genauso viel Geld verdienen kann wie mit dem Rest. Und man befährt da auch einen sehr schmalen Grat. Ja? Ich habe mich da durchgesetzt, wenn ich das so eitel sagen darf, weil ich auf beiden Seiten dieser Linie mich bewegen konnte. Man muss einerseits kompromisslos etwas Künstlerisches machen, sonst interessiert es nämlich keinen. Diese ganze Nummer mit Karajan dirigiert die 4 Jahreszeiten, die 8 Jahreszeiten, die 12 Jahreszeiten, ist alles vorbei. Nicht? Das ging eine Zeit lang. Andererseits muss man aber in einem Umfeld, das man als Raubtierkapitalismus einfach charakterisieren muss, ohne meinen damaligen Kollegen jetzt Unrecht zu tun, muss man bestehen nach den Kriterien dieser Welt. Und das ist nicht die Aufgabe hier. Auch wenn die Wiener Staatsoper zu oft so besprochen wird, wie eine Kinokette, wo man zuerst einmal über irgendwelche Auslastungszahlen redet und dann über den Inhalt, ist sie nicht da, um Zahlen zu bringen und Umsatz zu schieben, sondern um auf höchstem Niveau diese Kunstgattung zu verwirklichen.
Und das hat Sie gereizt.
Und das hat mich sehr gereizt.
Da sind wir ja schon bei den Vorstellungen beim Minister. Sie haben sicher wesentliche Ziele für die Staatsoper, ein Konzept dort sozusagen auch vorgelegt. Der Minister hat ja damals von der Oper 4.0 gesprochen. Da ging es ja auch um die Zukunft des Genres, aber auch der Oper. Was waren da die wesentlichen Ideen, die Sie
vorgebracht haben? Das hängt mir nach mit dem 4.0. Das war einfach eine Formulierung des Thomas Trotzter. Ich habe das weder schriftlich noch mündlich je verwendet.
Können wir auch weglassen.
Ich will mich dann nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe eigentlich auch ihm gegenüber immer nur von der Staatsoper 1.0 gesprochen. Also jener Million von Einzelentscheidungen, die dazu führen, dass dieses Haus absolut erstrangig ist, wenn möglich Abend für Abend. Das wollte noch jeder Direktor vor mir und wird jede Direktorin nach mir auch wollen. Das zeichnet mich nicht aus, aber das ist der Kern der Aufgabe. Das zweite große Thema, über das wir gesprochen haben, war eine Öffnung der Oper. Also wie verhindert man, dass sich festsetzt ein ungesunder Zustand, wo die Staatsoper, und es gibt ja bis heute Kulturpolitiker bestimmter Parteien, die finden, das ist völlig in Ordnung. Also so ungefähr, da gehen die Gespritzten rein.
Also ein Haus für die Elite.
Ja, genau. Ja. Und das ist ein ungesunder Zustand. Mhm. Noch dazu, wenn diese Elite dann ungesund altert mit dem Haus. Und ein Haus, das ist das größte einzelne Kulturinstitut des Landes, das teuerste zumal. So ein Haus hat die Verpflichtung, es wird von allen ermöglicht, daher muss es für alle da sein. Das ist ein großer Schwerpunkt gewesen auch.
Da haben Sie auch einiges gemacht, nicht? Ich meine, Sie haben das Problem des Alters angesprochen, also weg von einer geriatrischen Anstalt hin zu einem H- Haus, auch für ein junges Publikum. Ich habe gelesen, Sie haben die Generalprobe, glaube ich, unter 27 für 10 Euro zugänglich gemacht. Weiter ein Bekenntnis zu den Stehplätzen, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, und vielleicht auch die Atmosphäre, das Image so zu verändern, dass es junge Leute mehr anspricht. Es gibt dieses elektrische Tableau, glaube ich, außen, nicht?
Und ja, ja, die, wir nennen mehr, das liebevoll die Leuchtreklame.
Die Leuchtreklame, dann die Übertragung der Oper nach außen, ähnliches mehr. Dennoch, kann man über Preispolitik allein und über Imageveränderungen wirklich junge Leute ansprechen, ist es nicht doch am Ende ein Defizit an Bildung, das, oder die Bildung an sich, die ausschlaggebend ist für den Besuch eines solchen Hauses?
Ich glaube, es ist eine Menge von Einzelmaßnahmen. Es gibt keinen, nicht das, was, die, was auf Englisch Silver Bullet heißt, mhm, nicht? Also so die, die alles lösende, der alles lösende Trick oder Kniff. Aber was man machen kann, ist Hindernisse abzubauen. Und die sind aus ganz unterschiedlichem Material. Manche sind höher, manche sind ganz dramatisch und auch nicht ohne weiteres zu entfernen. Es gibt ästhetische Hindernisse. Ein Haus, das mit der Stadt, der Welt so spricht, dass es weite Teile der Kulturinteressierten jeglichen Alters ausschließt, weil es zum Beispiel, ich spreche jetzt da nicht von der Staatsoper, aber gesetzt den Fall, eine etwas altbackene Sprache aus irgendeinem Grund zu sprechen, sprechen zu sollen meint. Das ist auch ein Ausschlussgrund.
Also Sprache bis Grafik, bis
Visuelle Sprache habe ich jetzt gemeint, ja. Genau. Mhm. Aber natürlich gibt es ganz handfeste Dinge, wie das Ökonomische. Die Karten sind an der Staatsoper, das ist eine große Leistung, beginnen bei 3 Euro, gehen bis 287 bei einer Premiere für die besten Sitze. Natürlich würde man idealerweise daran auch drehen. Aber von der Vorstellung habe ich mich noch dazu in dieser Situation, in der wir jetzt sind, ein bisschen verabschiedet. Der Erfolg der Wiener Staatsoper kommerziell, sie verdient fast die Hälfte, nicht ganz die Hälfte ihres Budgets selbst, führt natürlich dazu, dass dieser Umsatz eingepreist ist in das, was der Staat dann noch zuschießt.
Ich wollte Sie auch fragen, das ist ja jetzt, wo die Touristen quasi ausbleiben. In der Pandemie selbst.
Und nicht nur die Touristen. Wir hatten ja in der jetzt ablaufenden Saison, klar, hatten wir 3,5 Monate, genau, konnten wir Karten verkaufen von 10 und dann bestenfalls die Hälfte aller Plätze.
Aber da wird ja der Erfolgreiche bestraft letztlich.
Ich meine, die Pandemie ist keine Bestrafung, solange die Politik richtig darauf reagiert. Und das hat sie das. Das hat sie bisher, ja. Es ist klar, dass die Staatsoper dann den meisten Bedarf hat, weil sie eben so gigantische Summen selbst erwirtschaftet im Vergleich zu anderen Häusern. Dieser sogenannte Eigendeckungsgrad von fast 50%, in anderen Häusern, viele Häuser in Deutschland, vergleichbare Häuser haben 15%, verstehen Sie mich? Also daher sehe ich das Senken der Kartenpreise über das, was wir jetzt eh schon anbieten, hinaus, sehe ich in den nächsten Jahren als nicht sehr realistisch. Dann gibt es, so wie Sie sagen, Zutrittshindernisse, die psychologisch sind. Dass man es erlaubt, dass zu viele Menschen in dieser Stadt, in diesem Land das Gefühl haben, das ist irgendwie nichts für mich. Bin ich gebildet genug? Bin ich elegant genug? Gehöre ich da dazu? Natürlich muss so ein Haus damit radikal aufräumen und darf das nicht zulassen. Es ist eben keine Hofoper mehr. Und sie wird auch nicht, so wie früher in Wien, noch vor der Hofoper, wenn Sie so wollen, von einem Kreis adliger, von einem Club adliger Ermöglicher für ihr Vergnügen veranstaltet.
Da muss ich fragen, jetzt ganz polemisch gefragt, dennoch würden Sie Besucher in Badehosen und Schlapfen, kurzhemmige Shirts, nicht unbedingt in die Staatsoper lassen?
Wir haben da, wir haben gerade wegen eines Missverständnisses mit einer jungen Dame, die offensichtlich sehr schick, aber sehr casually, also so casual smart, sagt man in Amerika, kam und Probleme hatte, haben wir den Dresscode noch mal klarer formuliert und publizieren ihn dann für September. Bei uns gilt die Kleiderordnung einer italienischen Kathedrale. Ja, kennen Sie die?
Ja.
Keine Schlapfen, keine, bei Frauen gibt es ja Schlapfen um 1.000 Euro, aber bei Männern vielleicht keine Flipflops, keine kurzen Hosen, keine bis zum Nabel gehenden Oberteile. Also der Oberkörper kann auch bedeckt sein. Ich glaube, dass das in Ordnung ist, wenn man in einer Bestuhlung des 19. Jahrhunderts, sehr auf Tuchfühlung, dann ab Herbst wieder angeblich Vollbestuhlung, nebeneinander sitzt. Also die textile Freiheit reicht so weit, wie sie jene anderer in Ruhe dem Ganzen beizuwohnen beschneidet. Ansonsten ist jetzt schon an der Staatsoper eine Mischung. Das ist nicht das letzte Refugium des Schlipsträgers. Warum sollte es das sein?
Alles klar. Sie haben ja auch im organisatorischen im Management einiges geändert. Es wird vielleicht für die Sendung jetzt zu weit, das alles anzusprechen. Ich habe nur gelesen, dass das Operncafé, die Arcadia Opera Shops wurden geschlossen, ähnliches mehr. Scheint mir jetzt aber nicht so wichtig zu sein. Mich interessiert mehr über diese Managementfrage hinaus, die Frage natürlich des Inhalts der Programmierung, die ja vorrangig auch für Sie ist. Was haben Sie da geändert?
Naja, der inhaltliche Auftrag der Staatsoper ist ein relativ präziser, niedergelegt im sogenannten Bundestheaterorganisationsgesetz. Es ist zu führen als Repertoirehaus. Was ist das? Es wird nicht alle Ihrer Seherinnen und Seher bisher interessiert haben. Es gibt die Oper als Stagione-Prinzip. Das bedeutet, man produziert ein Werk, stellt es auf die Bühne, spielt das jeden dritten Tag,
quasi en suite durch,
räumt das dann weg und dann kommt das nächste. Dann gibt es Mischformen und dann gibt es das Repertoire-Theater, das eine breite Auswahl von Werken, jede einzelne Spielzeit, an aufeinanderfolgenden Tagen spielen muss.
Was auch besonders teuer ist natürlich.
Besonders teuer ist, so ist es. Und das ist das Prinzip, das der Eigentümer, die Republik Österreich, der Staatsoper, vorgegeben hat. Ich bekenne mich auch dazu, ich mache das nicht, weil ich muss, sondern weil ich es auch für eine gesellschaftlich wertvolle Sache halte. Und da gibt es noch einige Bestimmungen mehr. Daher kann man sich da zunächst einmal gar nicht viel aussuchen. Das ist das, was man machen muss. Diesen Auftrag kann man interpretieren.
Halten Sie aber für richtig, das Repertoire-Theater?
Das halte ich absolut für richtig. Es kann sich nicht die Opernwelt reduzieren auf Galagetrommel und dieses kommen Sie, wie die Berliner sagen würden, kommen Sie heran, meine Damen und Herren, ganz exklusiv, nur heute und nie wieder. Mhm. Ja. Diese Karte ist eben ein Anrechtsschein auf ein, wie Adorno geschrieben hat, verächtlich, auf ein unwiederholbares Erlebnis für Opera-Fans. Mhm. Aus irgendeinem Grund ist er immer ins Englische gegangen, wenn er seiner Verachtung Ausdruck verleihen wollte. Nein, sondern ich und nachher gehen alle dann ins richtige Lokal und sagen die 2,5 Stereotypen-Sätze, die sie in der Pause schon gehört haben. Und das wird dann von Mund zu Mund gereicht, wodurch ja die Qualität bekanntlich nicht zunimmt. Mir gefällt das, dass ein Haus steht in einer großen Stadt wie Wien, wo sich nachher 2300 Leute in alle Winde zerstreuen und mit der Straßenbahn nach Hause fahren und etwas mitnehmen können. Also ich bekenne mich dazu und das werde auch ich machen. Aber es ist ja noch nichts darüber gesagt, wie man programmiert und was man dann auch auf die Bühne stellt. Ich folge da sehr stark dem Satz von Mahler, den er als größter Operndirektor, den wir hier je hatten, gesagt hat, nämlich rein musikalische Erfolge sind auf dem Theater ja leider gar keine Erfolge, so schrieb er damals in einem Memorandum an seine Aufseher oder Aufpasser. Also von diesem Haus wird das Äußerste musikalisch immer erwartet. Das muss auch für das Szenische gelten. Es kann da keine Kompromisse geben, nur weil wir ein Repertoire-Theater sind. Gewisse Schwerpunkte setzt dann auch jeder. Ich setze derzeit sehr stark den Schwerpunkt auf das sogenannte Kernrepertoire. Das wurde mir auch ermöglicht durch das Verhalten meiner Vorgänger, die sich auch sehr stark im Randrepertoire aufgehalten haben, mindestens so wertvoll. Und innerhalb desselben setzt man wieder Schwerpunkte. Bei mir sind es Wagner, Mozart, die klassische Moderne des 20. Jahrhunderts, auch Monteverdi. Mhm. Also das sind so die Orientierungspunkte, wenn Sie wollen. Mhm.
Sie haben ja eigentlich nur, ich glaube, es waren 5 Premieren, konnten Sie noch vor Publikum machen, stimmt das? Und dann
Im Herbst 3. Jetzt konnte ich 5 nachholen, im großen Saal davon 4. Also 2 nachholen und 2 wirklich dann machen. Ansonsten haben wir es geschafft, alle 10 durchzubringen und auf die Bühne zu bringen, nur halt zum Teil nur für die Kameras.
Ja. Was haben Sie aus dieser Krise gelernt? Ja, weil es hat ja sehr viel dann auch, das war im Fernsehen zu sehen, es wurde gestreamt. Wird das die Oper verändern?
Möglicherweise ja, aber ich sehe das als Gefahr, um ehrlich zu sein. Also ich habe über mich gelernt...
Also die Rezeption, es geht um die Opernrezeption.
Ja. Genau. Ich habe über mich gelernt, dass ich keine Sekunde lang mich hinsetzen konnte und mit einer Genugtuung auf die Reichweiten blickend, wir haben das neulich zusammengezählt für den Aufsichtsrat, keine Sekunde lang Genugtuung verspüren konnte bei der Zahl 6 Millionen. Das war nämlich die Reichweite dieses virtuellen Spielplans. ist ja gewaltig, nicht? Für ein Opernhaus, dass wenn es voll ist, 1709 Sitzplätze, 567 Stehplätze,
ja, gigantisch, ja.
Also knapp 2300 ja. Menschen, da muss man lang spielen für diese Zahl. Und doch hat etwas gefehlt. Was hat gefehlt? Es hat das Gemeinschaftserlebnis gefehlt, mit wildfremden Menschen, die einen zum Teil auch stören während der Vorstellung, eine Begeisterung teilen zu können.
Ja, auch die, ich glaube auch diese Unmittelbarkeit des Erlebnisses, halten Sie, ist die nicht so wichtig, dass diese Form der Rezeption standhalten wird gegenüber der indirekten, über Streaming, Fernsehen und was sonst?
Also sagen wir mal so, ich habe Kollegen, die sagen, den Blödsinn mache ich nicht, das ist unkünstlerisch, das tut man nicht. Ich glaube, zum Teil ist es ein bisschen saure Trauben, denn es geht halt nicht überall. Wissen Sie, wir leben hier immer noch in einem Land, wo, wenn die Staatsoper ihre Saison veröffentlicht, das in überall einfach auch wahrgenommen wird, inklusive einer Live-Fernsehsendung. Wenn der Herr Barenboim seinen Spielplan in Berlin veröffentlicht, ist das in einer Zeitung ein Einspalter. Mhm. Und so war es hier möglich, auch durch den ORF. Ich habe da so ein bisschen Back to the 80s gemacht, das gute alte lineare Fernsehen. Gestreamt haben wir auch noch. War es möglich, auf diese Fabelzahlen zu kommen. Aber inhaltlich halte ich es für bedenklich, problematisch, nur noch zu streamen. Also machen wir aus einer Oper einen Fernsehproduzenten. Ja, aber ich halte es nicht für bedenklich genug, oder ich habe es nicht, wie man merkt an dem, was ich gemacht habe, für bedenklich genug gehalten, um in einer so finsteren Zeit zu sagen, ja, leider, wir können euch nicht helfen, meine Skrupel sind zu groß, wir sperren jetzt einmal zu, see you later, macht es gut. Das haben wir nicht gemacht. Ich fand, auch aus handfest kaufmännischen Gründen, man musste diese Premieren erarbeiten, damit man sie jetzt dann hat für künftige Spielzeiten.
Klar.
Aber man musste auch dem Publikum in irgendeiner Form mit dem Publikum in Verbindung bleiben.
Es ist natürlich in letzter Zeit, spielen Identitätspolitik und Political Correctness auch in der Kunst eine immer größere Rolle. Es werden Titel kritisiert, Texte, Rollen und so weiter. Ein paar Beispiele. Kann man den Zigeunerbaron mit diesem Titel noch spielen? Ist Blackfacing für Sie möglich? Darf ein Weiß eine schwarze Rolle singen? Wie stehen Sie dazu? Und vielleicht ganz allgemein, ist das das Ende der Freiheit der Kunst oder stellt es nur das Theater als moralische Anstalt wieder her?
Nein, das Letzteres glaube ich nicht. Freiheit der Kunst ist sicher bedroht dadurch. Mhm. Generell muss ich sagen, ist es eine Ausprägung progressiver Politik, von der ich wenig halte. Es gibt einen Kern von Notwendigkeiten und von Selbstverständlichkeiten des Anstands. Aber linke Politik war ja mal sowas wie die Vorstellung, dass man durch Kritik das uns Trennende überwindet, nicht Interessen pusht Einzelner, sondern zeigt, warum durch Ideologie ein Zustand aufrechterhalten wird, der für die überwältigende Mehrheit der Menschen ein schädlicher ist. Heute hat man, also das Suchen von Gemeinsamkeiten. Heute ist es das Suchen und militante Verteidigen und Exekutieren von Unterschieden. Ja, wo, ich weiß nicht, Feministinnen, die darauf bestehen, ohne aggressive Agenda, ohne was jemandem verbieten zu wollen, die nur für sich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, denen wird die Exekution in sozialen Medien angetragen. Also das alles hat für mich mit, erstens ist es nicht Politik, sondern ist letztlich das Spazierentragen moralischer Eitelkeiten und sonstiger obskurantischer Dummheiten. Aber es kann natürlich in die Freiheit der Kunst eingreifen. Trotzdem soll man nicht übersehen, das sind für mich die kindischeren und die radikaleren Ausprägungen dessen, was Sie jetzt angesprochen haben. Aber es gibt natürlich einen Kern von Dingen, die nicht mehr möglich sind. Nein, ich glaube wirklich nicht, dass Blackfacing noch möglich ist in der Oper zum Beispiel.
Und aber
wird es in meiner Direktionszeit auch nicht geben.
Aber ein Weißer darf durchaus eine schwarze Rolle singen.
Das ist selbstverständlich. Ja. Ich meine, wenn ich, man kann jetzt, stellen Sie sich vor, also es gibt Operndirektoren, die sagen, Othello von Verdi kann man gar nicht mehr spielen, weil es gibt keinen einzigen Othello weltweit mehr, der der Rolle Vokal also gerecht werden kann. Jetzt, also ich halte das für einen zu hohen Preis. Das, worum es in Othello geht, lebt auch überhaupt nicht davon, wenn man das poetisch nimmt und künstlerisch nimmt, dass da einer schwarz angemalt ist oder eine andere Hautfarbe hat als der Rest. Das glaube ich keine Sekunde. Und daher können den Othello grüne, blaue, gelbe, schwarze, rote, weiße Sänger singen. Das ist nicht das Thema. Aber angemalt können sie nicht sein, nicht mehr sein in einer bestimmten Farbe.
für viele, also nicht nur für junge Leute, ist die Oper sowas wie ein totes Genre. Haben Sie Bedenken, was die Zukunft der Oper angeht, wenn eben Leute so denken? Und wie muss sich die Oper ändern? Ich meine, das könnte ein Thema für eine ganze Stunde jetzt sein, aber vielleicht doch in Kürze, was muss man da ändern von der Organisation hin, von der Finanzierung bis hin natürlich zum Image, zur Programmatik, damit die Oper Zukunft hat?
Ich glaube, man muss nur diese Zutrittsbarrieren abbauen. Ja? Denn wenn jemand es schafft, wenn jemand diesen Zugang bekommt und ausgesetzt wird, dieser Urgewalt, das Leben, die Existenz verändernden Grenzerfahrung, die Oper im Idealfall darstellt, gibt natürlich nicht jeder Abend ist so, ne? Leider, dann mache ich mir um den Rest überhaupt keine Sorgen. Aber es ist das Aufrechterhalten des Zugangs und darum ist das Modell, nicht nur bei der Oper, ja, gesellschaftlich dafür zu sorgen. Warum heißt es Staatsoper? Es ist ja nicht da zur höheren Weihe des Staates oder damit es den Opernball gibt, sondern sie heißt deswegen Staatsoper, weil nur der Staat dafür sorgen kann, dass es sowas gibt. Es ist kein Geschäft. Und dieses Modell ist selbstverständlich richtig und ist das Zukunftsmodell. Aber man kann es eben nicht dem Haus oder irgendwelchen Kräften überlassen, wer drin sitzt, sondern man muss dafür sorgen, dass jeder und jede, die rein wollen, die irgendwie daran teilhaben wollen, auch eine Chance dazu haben. Mhm. Und darum geht's.
Also klar, die Oper hat Zukunft.
Ich bin dagegen, immer nur auf Züge aufzuspringen, wo man schon weiß, die fahren in eine wunderschöne Gegend. Ich habe lauter Jobs angenommen in meinem Leben, wo man gesagt hat, was, da gehst du hin, du spinnst. Also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte den Job sonst nicht genommen. Ich gehe lieber mit einem Schiff unter, an das ich zutiefst glaube, als auf einem wertlosen Schiff glücklich durch die Karibik zu fahren. Aber ich ganz unabhängig von meinen persönlichen Gedanken dazu, das, was Oper im Kern ausmacht, wird, die Oper ist jetzt etwas mehr als 400 Jahre alt als Genre, wird auch in den nächsten 400 Jahren Menschen bewegen.
Sie, Ihre Titanic wird New York erreichen. Sie gelten als introvertiert. Sie haben selber vorher angesprochen, gesellschaftliche Verpflichtungen sind Ihnen lästig. Sie haben aber auch den Opernball angesprochen. Wird es unter Ihnen den Opernball wieder geben und wird man Sie dort auch tanzen sehen?
Ob es den Opernball gibt, unterliegt nicht meiner Entscheidung. Der steht auch im Gesetz. Selbstverständlich wird es ihn geben, und zwar, wenn wir gut jetzt aus dieser Katastrophe, aus dieser Misere rauskommen, schon im nächsten Februar wieder. Mhm. Das ist das Erste. Zweitens, er muss ja nicht mir Freude machen als Person, sondern er muss meinen Gästen Freude machen. Und daher werden wir da, ich habe immer gesagt, er ist auch nur eine Produktion der Wiener Staatsoper und hat daher erstklassig zu sein. Und wir werden da, und tun es jetzt schon, eine große, große Menge an Energie und Ehrgeiz reinstecken. Zum Tanzen, das Letzte, was der Direktor an dem Abend machen sollte, ist tanzen.
Aber es ist Ihr erster Opernball.
Es ist mein erster Opernball, tatsächlich. Es gab viele Möglichkeiten, viele freundlich gemeinte Einladungen, aber aus irgendeinem Grund war ich immer verhindert.
Wir sind eigentlich schon am Ende. Ich würde Sie nur bitten, uns vielleicht eine Oper in der nächsten Spielzeit, die Ihnen besonders am Herzen liegt, vielleicht dem Publikum noch zu empfehlen und auch ans Herz zu legen.
Da muss ich einfach, wenn ich ganz subjektiv sein darf, was man sonst nicht soll, sonst nicht darf als Direktor von so einem Haus, aber da muss ich den Don Giovanni nennen. Das ist der Beginn der Erarbeitung der sogenannten Da Ponte-Trilogie, ja, also Don Giovanni, Nozze di Figaro, Così fan tutte, mit Barry Kosky, ist dirigiert, Philipp Jordan. Das war die Oper, die mir klar gemacht hat, was Oper ist und was Oper kann, die bei mir eine Obsession ausgelöst hat. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Abend fürs Haus.
Ja, Herr Direktor, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Dankeschön.